Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Sozial», einem Podcast von der ZHW Soziale Arbeit. Heute geht es um die Geschichte von sozialer Arbeit in der Schweiz im 20. Jahrhundert. Mir gegenüber sitzt Nadia Ramsauer. Hoi Nadia.
Hoi Regula, danke vielmals für die Einladung.
Du bist ja von Haus auf Historikerin, Professorin für soziale Arbeit bei uns an der ZHW. Und du forschst schon seit Jahren zu Themen wie Adoption, Heimplatzierung, fürsorgerische Zwangsmassnahmen und administrativer Versorgung. Erzähl doch mal, an was schaffst du gerade jetzt im Moment?
Jetzt im Moment so ein bisschen dieser Adoptionsthematik, also jetzt vor allem in der Forschung, das ist ja jetzt auch lange so ein bisschen auch immer wieder in den Medien aufgenommen worden, bis jetzt der Bundesrat, der entschieden hat, dass es da soll zu einem Adoptionsverbot kommen, das also so ein bisschen historisch aufzuarbeiten, das ist im Moment mein Schwerpunkt. Voran, wie du es gesagt hast, die administrative Versorgung, Heimeinweisungen von Kindern und Jugendlichen, das sind so meine Forschungsschwerpunkte.
Das ist gerade ein schönes Stichwort mit dem Adoptionsverbot, wo man nämlich sehen, wie die Vergangenheit mit der Gegenwart ganz viel zu tun hat. Wir machen jetzt einen ganz grossen Schritt in die Vergangenheit, nämlich ins 19. Jahrhundert, genauer gesagt ins letzte Drittel vom 19. Jahrhundert. Erzähl uns doch mal, wie hat die Schweiz dort ausgesehen?
Ja, also die Schweiz ist damals, und du hast jetzt gerade schon den Bezug zu der Gegenwart hergestellt, ist in einem ganz ähnlichen Transformationsprozess eigentlich drin gewesen, wie jetzt im Moment mit der ganzen Digitalisierung auch. Die Schweiz hat sich gewandelt von einem landwirtschaftlich prägten Land hin zu einem industriell prägten Land. Und wir sind ja da im Toni-Areal. Also man kann sich das ganz konkret so vorstellen. Das war früher eine Fabrik gewesen. Da haben die Leute gearbeitet, lange Arbeitszeiten. Sie sind vom Land in die Stadt gezogen, um da irgendeinen Job zu finden in einer von diesen Fabriken. Wenn sie verunfallt sind am Arbeitsplatz, dann hat es eigentlich keine Absicherung gegeben für das. Also es hat noch keine Unfallversicherung gegeben. Die Arbeitszeiten sind extrem lang gewesen. Es hat das Thema gegeben von der Nacht- und von der Sonntagsarbeit, Frauen, Kinderarbeit, all das sind grosse Herausforderungen gewesen, auch gegen das Risiko Alter. Wir haben noch keine AHV gekannt in dieser Zeit, die ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Also das sind sehr herausfordernde Situationen gewesen, oder? An diesen neu geschaffenen Arbeitsplätzen, in diesen Fabriken, wo man industriell monotone Handgriffe quasi hat müssen verrichten an diesen Maschinen. Und die Maschinen, die sind auch gefährlich gewesen, da hat man sich können verletzen. Nur wenn man sich halt eben verletzt hat, dann ist hinter einem schon die Nächste oder der Nächste gestanden, der den Arbeitsplatz hat können übernehmen. Und ich meine, das, was wir heute so als Vereinbarkeitsfrage diskutieren, oder? Familienleben, Arbeitsleben, das ist natürlich schon damals ein riesiges Thema gewesen. Also, die Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen, die sind spät am Abend heimgekommen. Ihre Kinder sind in der Zeit, wo sie noch am Arbeiten gsi sind, unbetreut gsi nach der Schule. Und zuhause ist es ja dann nicht so gewesen, dass man da nichts mehr hätte müssen machen. Da ist Kochen, Waschen, Flicken, Putzen, alles ist angestanden und hat auch wollen erledigt werden. Und man kann sich das natürlich auch so vorstellen, oder? Während dem früher vielleicht noch so in einer landwirtschaftlich prägten Gesellschaft das Familiennetzwerk gespielt hat, wo man sich gegenseitig unterstützt hat, wo auch alle haben halt auf dem Feld geschafft, alle haben die Heim geschafft, kommt zu einer Auflösung von diesen traditionellen Netzwerken, wo man sich drin bewegt und sich gegenseitig unterstützt hat. Und ja, also das führt einfach zu grossen Herausforderungen. Vor allem auch, weil die Familien natürlich, ich sage jetzt mal, mit so bürgerlichen Leitbildern konfrontiert sind, wie man ein gutes Familienleben zu organisieren hat.
Bevor wir zu dem bürgerlichen Weltbild kommen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, du hast gesagt, eben, die Familie hat sich sehr verändert dort. Vielleicht kennen noch ein paar so alte Kinderbücher, wo nämlich Kinder auch geschafft haben drin. Ist das in dieser Zeit in der Schweiz auch noch der Fall gewesen? Also so gegen Ende 19. Jahrhundert?
Ja, das ist natürlich immer noch das Thema gewesen. Also die Volksschulpflicht jetzt zum Beispiel im Kanton Zürich, die ist in den 1830er Jahren gekommen. Also es hat bedeutet, ja, es gibt so etwas wie Schulpflicht, aber was natürlich voran und nachher passiert.
Die Heimarbeit zum Beispiel.
Genau, so. Die Heimarbeit, aber auch die Arbeit in den Fabriken ist natürlich durchaus ein Thema gewesen. Die Schweiz hat also europaweit eigentlich das erste Fabrikgesetz gehabt, wo rudimentär versucht worden ist, die schwierigen Arbeitsbedingungen zu regeln. Das ist 1877 gekommen. Aber das Problem war ein bisschen, dass es viel zu wenige Inspektoren hatte, die das auch tatsächlich kontrolliert hätten, ob das eingehalten wird. Und von daher, ja, das war so ein zweischneidiges Schwert.
Du hast ja vorher mit den Fabrikarbeitern und Arbeiterinnen gesagt, Unfall, Schwangerschaft, Mutterschaft, das war natürlich alles noch nicht abgedeckt gewesen. Das heisst, es hat ganz neue Formen von Armut gegeben, die irgendwie müssen aufgefangen werden, von wem dann auch immer.
Ja, genau. Mhm. Oder? Das war die grosse Herausforderung. Mhm. Also es hat natürlich durchaus Leute gegeben, die das nicht einfach irgendwie mit den kalten Schultern begegnet sind, sondern also auch, ich sage jetzt mal, Menschen mit einem bürgerlichen Weltbild, die also traditionellerweise geholfen haben, Wohltätigkeitsbasars für früherige Formen von Armut. Aber es ist natürlich durch den Strukturwandel, oder, ist es wie zu Veränderungen gekommen, die in den Rahmenbedingungen gelegen sind von diesen neuen Arbeitsverhältnissen, die Probleme im Quadrat gross gemacht haben, oder? Mhm. Und man hat natürlich noch keinesianische Wirtschaftsmodell gegeben, wo man gewusst hätte, wie der Staat auch intervenieren kann, um Konjunkturschwankungen in den Griff überzukommen. Und insofern hat es eben immer noch so die Haltung gegeben, wer arm ist, ist grundsätzlich selber die Schuld. Oder es ist wie so ein moralisches Versagen und man hat noch kein Instrument gehabt, um die Strukturveränderungen wirklich im Griff überzukommen. Aber gleichzeitig, zum Beispiel in England, sind die Probleme noch viel, viel verschärfter.
Ich habe gerade darauf zu sprechen kommen, das Land, das ja sehr weit voraus war in Europa mit der Industrialisierung, das war England. Also die ganzen sozialen Probleme, die mit der Industrialisierung gekommen sind, hat England schon länger gekannt. Wie ist man denn dort mit dieser sozialen Frage umgegangen?
Dort sind wirklich Probleme sind noch viel gravierender gewesen. Man redet ja auch von denen Working Poor. Das kennen wir auch heute noch als Terminologie so im Sozialwesen. Also dort ist es wirklich so gewesen, mit dem sogenannten Manchester-Liberalismus. Man hat eine Heerschar von Arbeitenden gehabt, die in die Fabriken gekommen sind, gehen arbeiten und wenn jemand ausgefallen ist.
Der Nächste
ist da gestanden und darum redet man auch in dem Zusammenhang von dem Liberalismus, oder? Weil das überhaupt keine Regulierung gegeben hat. Man kann wie so sagen, so ein bisschen die Sozialreformen in England, die sind so von unten, von der Ebene von der Gemeinden, von der Städte nach oben gegangen, dann Richtung Sozialversicherungen. Und was aber England auch hatte, London ist zum Beispiel so wie so eine Art ein Labor gewesen, wo man einfach auch relativ spontan probiert hat, Not zu lindern, zu unterstützen mit diesen sogenannten Settlements.
Also erzähl mal ein bisschen, was die Settlements sind.
Genau, weil das ist auch wichtig für die Schweiz, weil nachher eigentlich, ich sage jetzt mal so, die Vorreiterinnen in der Schweiz sich das sind dann anschauen und wie so mit diesen neuen Ideen zurückkommen.
Da gibt es eine Frau, die für uns, also für unser Departement, wenn man so will, sagen, und aber auch für die Sozialarbeit in der Schweiz, sehr wichtig war, nämlich die Mentona Moser.
Ja, genau, Mentona Moser. Sie war so eine, die sich eben genau das ist dann anschauen in England. Und vielleicht jetzt, um die Frage noch beantworten, was ist das gewesen, so ein Settlement? Das sind gut situierte Menschen so aus der Middle und aus der Upper Class in England gewesen, auch Studierende, zum Beispiel aus Oxford und Cambridge. Die sind dann auf London gegangen und haben dort im Grunde genommen eigentlich mitten in diesen verslammten Viertel ein Haus gekauft, haben sich dort angesiedelt und haben gesagt, wir müssen den Armen ermöglichen, dass sie sich weiterbilden können, dass sie sich letztlich selber auch helfen können. Und wir machen das, indem wir zum Beispiel so Bildungsveranstaltungen machen, Beratungen machen, Kulturevents, aber auch ganz konkrete Hilfe, zum Beispiel Aufklärung über Hygiene, also gerade wenn man an Säuglingssterblichkeit denkt, über wie muss Milch sein, oder wo man den kleinen Kind gibt, damit man eben dieser Gefahr von dieser Säuglingssterblichkeit irgendwie habhaft werden kann. Und die haben unglaubliche, sage ich jetzt mal so, Vielzahl an Aktivitäten entwickelt. Und was für die Zeit neu war und sehr interessant und auch ein Kontrast war, zu dieser herkömmlichen Art, Armut einfach als selbstverschuldet anzuschauen, ist wie die Idee gewesen, wir begegnen eigentlich unseren Klientinnen und Klienten auf Augenhöhe. Und wenn wir heute so von Empowerment-Ansätzen reden, von Ressourcenorientierung, von, ich sage jetzt mal so demokratisch ausgestalteten Arbeitsbeziehungen zwischen Klientinnen und Klienten und auf der anderen Seite Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, dann haben die das wie schon vorweggenommen, oder, in dieser Settlement-Idee.
Ich komme nochmal auf Mentona Moser. Ja. Sie stammt aus einer sehr reichen Schaffhauser Familie, hat aber damals, als sie dann nach London gegangen ist, im Kanton Zürich gewohnt mit der Mutter. Vater ist sehr früh schon gestorben. Warum ist sie so begeistert gewesen von dem, was sie dort sieht? Oder was hat das bei ihr ausgelöst? Also sie kommt ja selber aus reichem Haus, ist ein bisschen auf der Sinnsuche, glaube ich, gewesen, würde man heute sagen, was sie soll mit sich anfangen. Politisch interessiert auch, junge Frau. Kommt dort an und sieht das. Was ist der Kontrast, den sie erlebt hat? Was hat sie dort gesehen?
Ich glaube, es war mal zuerst vor allem ein Ausbrechen gewesen, oder, aus diesen vorgesehenen Rollen. Also ihre Mutter war irgendwie die reichste Witwe im Kanton Zürich. Also man kann sich gar nicht mehr viel reicher vorstellen, oder, als das Elternhaus, wo sie hergekommen ist. Und sie hat einmal, also wo sie noch relativ jung war, einen sehr ironischen Text verfasst über die Töchter von der besseren Gesellschaft, die eigentlich nichts anderes im Kopf hatten. Also so hat sie es beschrieben, das war ihre Sichtweise gewesen, als sich letztlich so zu bilden, dass man gerade genug attraktiv ist, um dann sich einen angesehenen, gut betuchten Mann können, zu angeln, um ihm gute Konversation zu bieten, um den Haushalt gut zu managen. Und das meint natürlich vor allem Dienstboten umkommandieren dann in dem gut bürgerlichen Haushalt. Und sie hat einen sehr ironischen Text über das geschrieben. Ich glaube, oder? Also über das Knöpf
hat sie sich
genannt. Und ich glaube, die erste Bewegung war einfach mal die gewesen, aus dieser vorhersehbaren biografischen Laufbahn, die für Frauen damals in ihrem Stand quasi vorgesehen waren. Also es hat eigentlich nur die Alternative gegeben, so eine Ehefrau zu werden oder dann eine alte Tante in der Familie, die alle irgendwie als verbittert bezeichnet. Also irgendwo aus dem Dilemma quasi rauszukommen. Sie hat natürlich sehr emanzipiert, sich wie angefangen, zusammen natürlich mit ihrem politischen und sozialen Engagement. Ich meine, sie hat ja das auch gesehen, wie das in Zürich aussieht. Sie war nicht nur auf dieser Halbinsel, auch in dieser Villa gewesen. Ich würde es durchaus, oder, als feministische Emanzipation für eine damalige Frau anschauen und irgendwo durch das ungute Gefühl angesichts von dieser sozialen Ungerechtigkeit irgendwo das können umsetzen in etwas, wo sie sich kann engagieren. Und man muss sich natürlich das damals so vorstellen, oder? Das hat es gar noch nicht gegeben. Also Sozialarbeiterinnen, so wie wir das heute kennen, das ist eigentlich mit dem Zurückkommen von der Mentona Moser und noch vielleicht auch noch von ihrer Kollegin, der Maria Wirz, die sind ja beide in dem Settlement in London gewesen. Ist das überhaupt erst aufs Tapet gekommen, oder, dass es so etwas könnte geben könnte, wie ein Engagement von jungen Frauen? Und also notabene, man hat es tatsächlich damals so gedacht, bis zur Heirat, also für die biografische Phase zwischen Schulabschluss und Heirat, dass man sich eben sozial engagieren kann. Das ist die Idee, die sie zurückgebracht haben. Dann haben sie angefangen, die Kürze.
Hast du noch eine Jahreszahl gegeben, dass wir uns wieder ein bisschen
zeitlich ganz genau. Also sie sind dann, die Kürze in Zürich, die dann schlussendlich in der Schulgründung Anfangs 20er Jahre gemündet haben. Die haben 1907, 1908.
Ja, genau. Also die Schulgründung Zeit, ist ja dann 1921.
Genau, haben die Kurs angefangen. Oder? Mhm.
Du hast vorher erwähnt, etwas, was in England wirklich neu war, also was praktiziert wurde, ist eine Idee von der Augenhöhe. Das hat ja Mentona Moser auch völlig anders dann erlebt dort, als jetzt eben in der Schweiz, wo das viel klarer war mit den Hierarchien und so. Sie hat das auch versucht zurückzunehmen, hat das politisch auch durchsetzen wollen. Es war ein rechter Kampf gewesen. Also sie ist ja dann vom Sozialismus sogar zum Kommunismus über. Sie hat sich zurückgezogen aus der ganzen sozialen Arbeit mit der Zeit, du hast Maria Wirz erwähnt. Wie ist das nachher weitergegangen? Also für welche soziale Arbeit ist Maria Wirz gestanden?
Also eben genau, wie du sagst, oder? Mentona Moser, sie hat das, was sie an Ideen mitgebracht hat, nicht können mit dem in Einklang bringen, was sie dann da vorgefunden hat. Für Maria Wirz ist das näher gelegen, respektive sie hat sich nicht so schwer da mit dem, oder? Dass es tatsächlich immer noch genau nicht auf Augenhöhe war, sondern halt irgendwo durch, also bürgerlich, moralisierend und stark paternalistisch. Und mit dem hat sie sich halt dann arrangiert gehabt. Und wenn man so auf die Tätigkeit, oder, von diesen ersten Fürsorgerinnen schaut, jetzt zum Beispiel in der Vormundschaftsbehörde bei der Stadt Zürich, dann ist es eben auch tatsächlich so gewesen, oder? Also die sind sehr moralisierend vorgegangen, sie haben auch sehr häufig mit psychiatrisierenden Terminologien geschafft gehabt. Man kann im Grunde genommen sagen, oder, wenn die sind zu Hauspsyche machen, dann haben die eigentlich das gemacht auf dem Hintergrund von ihren eigenen bürgerlichen Wertvorstellungen. Und sie sind eben gleich in dem drin bleiben, die Arbeiterinnen und Arbeiter wie so auf der Folie von dem, was sie selber kennen, zu bewerten. Also wenn dann halt eben die Wäsche nicht richtig gewaschen war. Sie sind sehr häufig unangekündigt kurz vor dem Mittagessen gekommen, und wenn halt dann das Essen nicht auf dem Tisch gestanden ist, dann hat man das einfach so quasi als etwas bewertet, wo problematisch war. Und das ist übrigens auch heute eben noch ein bisschen so, oder? Dass sehr häufig, gerade bei denen, also wenn soziale Dienste so abklären, machen, dass sich eben eigentlich wie Beschreibung von dem, was man sieht, und Bewertung von dem, was man sieht, dass sich das vermischt, dass sich auch zum Teil Abklärung und Intervention vermischt. Also es ist das Thema, oder, gerade das von diesen Hausbesuchen und so ein bisschen das Moralisierende, das natürlich auch für die Sozialarbeit heute durchaus noch weiterhin ein Thema ist.
Ich tue da ein bisschen rascheln mit dem Papier. Ich habe nämlich so einen Quellentext von dir, den du in deiner Vorlesung hast. Du tust eine Geschichte von der sozialen Arbeit in der Schweiz als Vorlesung auch überbringen. Zum Beispiel: Die Kinder sind wegen ihres Schwachsinns von der Schulpflicht dispensiert. Der Staat hat die Pflicht, dass solche Kinder eine ihren Kräften angemessene Ausbildung bekommen, damit sie nicht später der Gesellschaft gänzlich zur Last fallen, sondern nützliche Arbeit verrichten können. Nach dem ärztlichen Gutachten sind die Kinder hochgradige Idioten, die sehr pflegebedürftig sind und eigentlich in eine Anstalt gehören. Also das heisst, sie macht Diagnose und gibt dann gerade schon die Empfehlung ab, die Kinder sollten eigentlich wegkommen.
Ja, also bei dem Beispiel, das du jetzt genannt hast, zeigen sich eigentlich zwei Sachen sehr schön, oder? Das eine ist, dass die Fürsorgerinnen natürlich sehr offen gewesen sind, also wie übrigens ihre Vorgesetzten auch in der Vormundschaftsbehörde, auch die Juristen haben das gemacht, dass sie im Grunde genommen, und die haben ja das in den Unterlagen zu dieser Familie auch vorgefunden, oder, bevor sie so einen Hausbesuch gemacht haben, zum Beispiel eben ein psychiatrisches Gutachten. Und Psychiater und Psychiaterinnen, das sind sehr grosse Autoritäten auch gewesen, oder? Und die dann in der Praxis geschafft haben, also in der Sozialhilfe oder im Vormundschaftswesen, die haben dann halt eben auch die Zuschreibungen von diesen Psychiatern übernommen.
Und etwas, was man auch gut sieht in dem Beispiel, ist, die Fürsorgerinnen sind eigentlich nicht auf der Seite oder die Anwältinnen von den Leuten, die sie besuchen, sondern ganz klar vom Staat.
Genau, also dass die Zielorientierung richtig, wir müssen sie so irgendwie noch tüchtig machen, für was auch immer in unserem Staat, oder? Das ist eigentlich wie der rote Faden gewesen, oder, von dieser damaligen Fürsorgepolitik. Also der Schutz von der Öffentlichkeit ist höher gewichtet worden als die individuellen Bedürfnisse. Und das zeigt sich dann auch bei den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen.
Also sie müssen tüchtig gemacht werden für die Arbeit, weil nur die werktätigen Leute sind die, die für die Gesellschaft gut sind. Das ist wieder das Moralisierende, das ganz stark drin
ist. Ja, kommt. Ganz genau. Und um vielleicht den Bogen zurückzumachen zu der Industrialisierung. Also Menschen, die in einer Fabrik arbeiten, die müssen gehorchen. Und das tüchtig machen, oder, wo in diesen damaligen, vor allem fürsorgerischen Zwangsmassnahmen quasi immer Zielorientierung war, das hat natürlich ganz unmittelbar mit der Arbeitsorganisation in einer industrialisierten Gesellschaft auch zu tun gehabt.
Was heisst denn das, tüchtig machen, jetzt im sozialarbeiterischen Kontext?
Das heisst im damaligen Verständnis vor allem, dass fürsorgerische Zwangsmassnahmen zur Anwendung gekommen sind.
Was heisst das genau?
Also fürsorgerische Zwangsmassnahmen, das ist wie so ein Sammelbegriff für zum Beispiel Entmündigungen oder Heimschaffungen von ganzen Familien in einen anderen Kanton, aber vor allem natürlich auch die Heim- und Anstaltseinweisungen. Also man hat tatsächlich die Idee gehabt, man tut Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene, ältere Erwachsene in sogenannte Arbeitserziehungsanstalten einweisen, um sie eben genau zu dem Tüchtigsein zu erziehen. Oder das ist eigentlich der Kern gewesen. Das ist mit Zwang verbunden gewesen, auch mit grossen Eingriffen in die Persönlichkeits- und in die Grundrechte von diesen Menschen, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, überhaupt einen Rekurs zu ergreifen. Es ist auch nicht aufgrund des Strafrechts, sondern wirklich aufgrund von zivilrechtlichen Absichten oder auch auf der Basis von so kantonalen sogenannten Versorgungsgesetzen sind die Menschen dann von Vormundschaftsbehörden in der Westschweiz von Gericht eingewiesen worden in so Arbeitserziehungsanstalten. Und das hat in der Schweiz einen sehr langen Bestand gehabt. Oder? Also gerade wenn man noch mal so ein bisschen den Vergleich mit England nimmt, dort sind die sogenannten Arbeitshäuser in den 30er Jahren dann abgeschafft worden. In der Schweiz hat das noch bis 1981 gegeben, die Gesetze. Und das ist schon beeindruckend, oder, wenn man sich vor Augen führt, dass das bis Anfang 80er Jahre Bestand hat. Das hat viel damit zu tun, dass das auch Laienbehörden gewesen sind, die zum Teil auch die Rechtskenntnis gar nicht hatten. Also gerade die kleineren, ländlich prägten Kantone. Es hat aber auch mit den ganzen föderalistischen Strukturen in der Schweiz zu tun gehabt, wo man eben lange Zeit versucht hat, wie so auf herkömmliche, so letztlich auch arme polizeiliche Instrumente in der Fürsorge zurückzugreifen. Und was dann eigentlich entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg, oder, ist wie eine Situation, wo sich so langsam anfangen, die gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu verändern und gleichzeitig das eigentlich die Beharrungstendenz von denen Zwangsmassnahmen, von dem stark moralisierenden auch, wie man mit Armen in der Schweiz umgegangen ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja einen grossen Konjunkturaufschwung in der Schweiz. Das heisst, es ändert sich sehr vieles, sowohl in der Gesellschaft, aber auch in der Professionalisierung der sozialen Arbeit. Und was das genau heisst, das tun wir in der zweiten Folge besprechen. Ich danke allen fürs Zuhören. Wir haben immer in unserem Podcast noch einen kleinen Literaturtipp, so zum sich einlesen oder weiterlesen für die, die sehr interessiert sind. Kannst du da auch noch einen Tipp geben?
Ja, also ich würde sehr gerne auf eine Webseite hinweisen, geschichtedersozialensicherheit.ch. Dort findet man im Grunde genommen zu all diesen Themen, die wir jetzt miteinander besprochen haben, auch wer sich vielleicht noch interessiert für die Entwicklung der Sozialversicherungen in der Schweiz, findet man dort sehr viele gute Informationen auf knappem Raum.
Gut, danke vielmals für den Hinweis und danke fürs Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Danke vielmals allen fürs Zuhören.
Merci.
Und wenn ihr nicht warten könnt, dann hört doch gerade die nächste Folge.